für die einleitenden Worte. Also, ich habe in der Tat wenig Zeit, deswegen will ich nicht so eine lange Vorrede machen, muss aber eine kleine tatsächlich zu Beginn halten, weil ich mehrmals überlegt habe, was ich eigentlich vortragen kann und auch an mich verschiedenes etwas herangetragen wurde, also zuletzt, glaube ich, vorgestern, was ich eigentlich oder in welche Richtung ich vielleicht etwas vortragen soll. Also deswegen ist das, was ich jetzt mache, auch ein bisschen Improvisation und versuche zugleich auch das aufzunehmen, was wir jetzt schon gehört haben. Ich hoffe, dass das ein bisschen zur Diskussion dann hinführt. Eigentlich will ich versuchen, in der knappen Zeit drei oder vier Sachen zu sagen. Das erste, ich möchte noch mal was sagen zur Transformation, weil der Begriff ja mehrfach aufgetaucht ist. Ich würde dann gerne auch noch mal was zur Innovation sagen, aus einer bestimmten Perspektive und wie das zusammenpasst. Das ist ein Begriff, der schon verschiedentlich eine Rolle gespielt hat. Ich will dann noch mal mit einem kleinen Schlenker zur Region kommen, als dem eigentlichen Handlungsfeld. Das, glaube ich, ist auch wichtig, also im Hinblick auf den Masterstudiengang. Und will dann nochmal, in Anführungsstrichen, Kompetenzbegriff, etwas sagen, was ich glaube wichtig ist oder wichtig wäre in der Ausbildung, in diesem Masterstudiengang selbst, also was eigentlich transportiert werden sollte, also als so eine erste Anregung. Und das nimmt natürlich auch das auf, was Mike Hosang vorhin entwickelt hat. Also in gebotener Kürze, Transformationsbegriff, der ist verschiedentlich ja schon diskutiert worden. Ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass in der Diskussion, wir sind ja jetzt hier im Osten, nach 1989-90 der Transformationsbegriff ja eine große Rolle gespielt hat. Stichwort postsozialistische Transformation ist schon gefallen. Dass er aber vorher in den Sozialwissenschaften schon eine breite Anwendung gefunden hat, relativ unspezifisch. Und heute, wir hatten es gerade gehört nochmal von Frank Adler, wir reden auch über diese sozialökologische Transformation. Kurzum, es gibt unglaublich viele Transformationsbegriffe, die verschiedene Phänomene einfangen und sich da ein einigermaßen gesichertes begriffliches Feld zu bereiten, scheint mir wichtig zu sein. Und ich würde anregen wollen, dass man erstens unterscheidet Transformationen, die zwar auf der einen Seite gerichtet erscheinen, langfristig und komplex angelegt sind, aber diese Gerichtetheit liegt nicht in den Intentionen der handelnden Akteure, sondern sind erst ein Postfestum-Ergebnis. Also wir können erst nach der Etablierung des Kapitalismus sagen, das war sowas wie ein gerichteter Prozess. Und das kann man jetzt für viele andere Makro- oder auch gerne Mikroprozesse ins Spiel bringen. Also das wäre so ein erster Typ. Und da ist also verschiedentlich von großen historischen Transformationen die Rede. Ein zweiter Typ ist einer, der tatsächlich intentional, das wäre so eine Art engerer Transformationsbegriff, der auf das Wirken intentionaler oder intentional handelnder Akteure abhebt, wo allerdings auch diese Frage der Komplexität und Langfristigkeit wichtig ist. Also es geht nicht bei der Transformation um transitorische Zustände, also um kurzfristige Übergangsprozesse, sondern wenn Sie so wollen, um einen ganzen Entwicklungsbogen oder einen Entwicklungszyklus. Und das kann man dann insgesamt als soziale oder gesellschaftliche Transformation zusammenfassen. Und das wäre schon ein engerer Transformationsbegriff. Ich neige dazu, jetzt nochmal zwei Untertypen dieses zweiten Typs zu unterscheiden. Und der erste ist schlicht der, den wir eigentlich im Postsozialismus und in vielen anderen Transformationsprozessen, Sie können auch an Demokratisierung denken, vorfinden. Und den würde ich mal der Einfachheit halber eine imitative Transformation nennen. Was ist damit gemeint? Damit meine ich, dass das Transformationen sind, die sich an Vorbildern, an Modellen, die bereits vorliegen, orientieren. Und im Postsozialismus, ich denke, das wissen Sie alle, im zugespitzten Fall DDR, alte Bundesrepublik, hat es eine ganz klare Orientierung gegeben und auch einen entsprechenden Institutionentransfer, Modelltransfer. Das finden wir aber in abgeschwächter Form auch in Mittel- und Osteuropa, aber wir können auch Richtung Asien gehen, in andere Weltregionen. Da ist Europa und das, was nach 1989 passiert, ist kein Einzelfall. Also man kann auch in die Geschichte noch zurückgehen. Und davon würde ich eben unterscheiden wollen, einen eher innovativen Typ von Transformation. Und das trifft evidenterweise das, über was gerade Frank Ahler gesprochen hat. Mir würde historisch auch sofort einfallen, das, was man Wohlfahrtskapitalismus nennen kann oder den modernen Sozialstaat. Das war ein auch langer und komplexer Prozess, der war aber innovativ. Das hat es vorher eben offenkundig nicht gegeben. Und diese sozial-ökologische Transformation scheint mir auch einen solchen Prozesstyp darzustellen. Ob wir dazu jetzt Postwachstum sagen, Postwachstumsgesellschaften oder sozial-ökologische, ist zweitrangig. Also das ist der erste, scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, weil nämlich die Anforderungen an Handlungsorientierungen und auch Fähigkeiten und Art und Weise der Orientierung je nach diesem Typus sich zunächst mal typologisch unterscheiden. Also das Imitative fordert etwas anderes, ja, dann habe ich ein Modell, an dem kann ich mich orientieren, dann geht es eher um die Anwendung und Umsetzung eines Wissens, das eigentlich schon vorliegt. Wohingegen bei dem innovativen Typus ich suchen muss, die Suchbewegung habe, Frank Ahler hat darüber auch gesprochen, und da gibt es eine lange Debatte auch in den Sozialwissenschaften, wie das eigentlich vonstatten geht, was eigentlich soziale oder gesellschaftliche Suchprozesse, also Liebwitz hat das auch verwendet und viele andere Leute in der Regulationsdebatte, was das eigentlich bedeutet, also wie das eigentlich funktioniert, was eigentlich das Suchen heißt. Aber zugleich, jetzt mache ich einen halben Schritt zurück, glaube ich, dass der Unterschied doch wieder nicht so groß ist. Und in der Region werden wir das oft finden, also auf regionaler Ebene, lokaler Ebene, werden wir das oft finden, weil tatsächlich selbst bei dem imitativen Typus, je tiefer wir hinabsteigen in die Niederungen der sozialen Praxis, das innovative Element oder Moment immer eine Rolle spielt. Es gibt eben keine 1:1 Anwendung von Modellen, die vorliegen, sondern es wird immer gemixt, kombiniert mit Dingen, wackelt bedenklich mit dem Kopf. Es gibt immer Extremfälle, wo man sagen kann, da ist es annähernd sowas wie Blueprint. Ja, aber das sind tatsächlich die großen Ausnahmen. Ich würde sagen, dass der Normalfall selbst bei einer Idee des Institutionentransfers, das haben wir in zahlreichen Analysen gezeigt, der ist, dass es eine kreative Anwendung und Aneignung selbst der transferierten Institutionen gibt. Also insofern, und das ist mein eigentlicher Punkt, den ich betonen möchte, ist das eine relative Unterscheidung, die gleichsam etwas Innovatives auch in das Imitative holt und umgekehrt etwas Imitatives in das Innovative tut, weil, wie wir alle spätestens seit Schumpeter wissen, Innovationen Rekombinationen sind. Das heißt, wir nehmen Wissensbestände, Handlungsmuster, Routinen auf und rekombinieren sie, mixen sie neu, um etwas Neues entstehen zu lassen. Das scheint mir auch wiederum für diesen Masterstudiengang und die Frage, was will man da eigentlich vermitteln, nicht unwichtig zu sein. Gut, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt ist dieses Stichwort Innovation. Ich gucke aber immer mal mit auf die Uhr. Okay. Innovation. Eigentlich habe ich Wichtiges jetzt schon gesagt. Es gibt einen sehr breiten Diskurs und eigentlich müsste Herr Meuter schon was dazu sagen, weil er dafür mehr im Stoff steht als ich. Aber also immerhin so viel. Ich glaube, aus einem Verständnis von Innovation, das in den letzten 10, 15 Jahren unter sehr unterschiedlichen Begriffen entwickelt worden ist, die einen nennen es die Idee der sozialen oder gesellschaftlichen Innovation, bei den anderen heißt es postindustrielles Innovationsparadigma, bei den noch anderen heißt es postschumpeterianisches Innovationsparadigma, also aus verschiedenen auch Diskussionslinien in den einzelnen Subdisziplinen, auch darauf hat der Meuter schon vorhin schon hingewiesen, dass da manches tatsächlich so nebeneinander läuft, dass kaum Kommunikation stattfindet, ist die Idee eben eines neuen innovationstheoretischen Ansatzes geboren worden, der aber auch Altes aufnimmt, insofern als bestimmte Grundmarkierungen von Innovation, also dass es sich um etwas Neues handelt, und wie heißt ja Innovation erstmal nicht, oder die Erneuerungsprozesse, dass die tatsächlich rekombinatorisch im Regelfall vorgehen, dass es sich bei Innovation nicht um Erfinden oder Entdecken handelt, sondern um das Aufnehmen von Erfindungen oder Entdeckungen und die Durchsetzung des Neuen. Also dass es tatsächlich ein besonderer Handlungstypus ist, der nicht etwas Neues erkennt, sondern das Neuerkannte versucht, in gesellschaftliche Praxis umzusetzen. Und man könnte ganz hart sagen, und auch das knüpft an das, was Herr Meuter schon vorhin schon gesagt hat, es nämlich zu institutionalisieren. Das ist der harte Kern. Wenn das nicht passiert, kann man eigentlich eine Innovation als Innovation noch gar nicht feststellen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir, und das denke ich, wissen die meisten ja von Ihnen, dieses Phänomen der Diffusion. Das geht mit der Institutionalisierung Hand in Hand. Eben die Vorstellung, dass etwas, was neu ist, wenn wir jetzt den klassischen Fall technisch-ökonomischer Innovation in kapitalistischen Ökonomien uns anschauen, dass sich etwas auf dem Markt durchsetzen, verbreiten muss. Und das ist der eigentliche Diffusionsprozess. Insofern kann man das immer so schön auseinanderlegen in Entdecken, Erfinden einerseits, Innovation im engeren Sinne und Diffusionsprozess als drittes Element. Was sagt jetzt dieses neue Paradigma? Also ich würde es schlicht so zusammenfassen, dass das Soziale oder Gesellschaftliche eine nachhaltige Aufwertung erfahren hat. Und zwar in doppelter Weise. Erstens wird heute davon ausgegangen, dass eben Innovation nicht alleine in der Ökonomie, in der kapitalistischen Ökonomie stattfindet, sondern praktisch in allen Feldern sozialer Praxis. Und dass wir auch da uns offensiv mit Innovation beschäftigen müssen, wenn wir mit ihr umgehen wollen. Also bis hin zur Idee, dass man das managen kann. Wie sinnvoll diese Idee ist, will ich jetzt jedenfalls nicht weiter diskutieren. Ich glaube, dass sie nur bedingt taugt, also diese Idee des Innovationsmanagements. Jedenfalls so liegt es in der Masse der betriebswirtschaftlichen Literatur vorfinden. Also das eine ist, dass wir eine Ausweitung haben auf andere Felder sozialer Praxis. Und das scheint mir ein wichtiger Ort auch für diesen Masterstudiengang zu sein. Also von dem ökonomischen, aber insbesondere eben auch in den anderen Bereichen sozialer Praxis, ob das Politik ist, Verwaltung, zivilgesellschaftlicher Sektor. Und das zweite ist, dass es eine mannigfache Einbettung des innovativen Verhaltens oder Handelns in die Gesellschaft gibt. Und das meint es nach den Voraussetzungen, also sozialen Voraussetzungen innovativen Handelns, nach den sozialen Medien innovativen Handelns und nach den Folgen gefragt wird. Also bei den Folgen ist man dann auch schnell bei dem Thema wieder Nachhaltigkeit, was wir schon hatten. Aber mir kommt es auch auf die Medien an, dass eben kein einsamer Akteur da sitzt und irgendwas sich aus dem Hirn produziert und irgendwie allein ein Produkt durchsetzen kann oder eine Prozessinnovation, sondern dass das ein in sich tatsächlich sozialer Prozess ist, der hochgradig voraussetzungsvoll ist und komplex. Einzelheiten kann ich wegen der sausenden Zeit jetzt nicht diskutieren. Aber, und damit bin ich bei der Region, und wir kommen also schon zum dritten Punkt, ich glaube, dass die Region insofern eigentlich was unglaublich Anspruchsvolles ist, und wenn man sich in dem Masterstudiengang darauf konzentrieren will, also die Region fokussieren will, ist es keineswegs so, dass es eher, was man ja vielleicht meinen könnte, die Ansprüche begrenzt, weil man sich irgendwie nicht auf der makrogesellschaftlichen Ebene bewegt, sondern ich würde das umdrehen und sagen, eigentlich ist das noch ungleich anspruchsvoller, weil man, jetzt wären wir wieder bei dem imitativen und innovativen Transformationsbegriff, die Region, wie immer man sie definiert, und ich würde sagen, also ich würde sie so in der Schnittstelle versuchen zu markieren von dem, was man den sozialen Nahbereich nennen kann, also das Lokale im engeren Sinne, also wo es Face-to-Face-Kontakte gibt, wo es Vertrauensbeziehungen aufgrund persönlicher Bekanntschaft und so weiter gibt, also das jetzt lokal im engeren Sinne, und einem Bereich, der ins Gesellschaftliche, also wenn man mal die alte Tönnies-Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft grob nimmt, dass die eben ins Gesellschaftliche hineinragt, sodass wir schon soziale Netzwerke haben, Gesellschaftungsprozesse, die eben nicht mehr auf persönlichem Kontakt, persönlichem Kennen und Vertrauen basieren. Also es können schon Marktbeziehungen sein, es können regionale Netzwerke sein, regionale Innovationssysteme, ein ganz wichtiges Thema in der Innovationsforschung, die sprengen jedenfalls zum Teil schon diesen Bereich, also den sozialen Nahbereich. Und insofern ist die Region und sind regionale Akteure, zumal es ja, wollte ich noch erwähnen, auch sprengt, jedenfalls kann es den Rahmen politisch-administrativer Einheiten sprengen, weil es eben nicht mit einer Gemeinde zu tun haben oder einer Kommune, sondern eben schon kommunalen Verbünden, gegebenenfalls sogar grenzüberschreiten.
Und auch Staaten.
Bitte?
Und auch Staaten.
Oder auch in Staaten, ja, eben. Dreiländereck ist ja so ein klassischer Fall. Weil wir es eben dann, wenn man das so versteht, mit dem Problem zu tun haben, dass wir auf der einen Seite ein Handeln haben, also in großen transformativen Prozessen, die anwenden, also die etwas sozusagen von, was von oben kommt, klassischer Fall oder Rechtsetzung oder irgendwas, die das in der Region vor Ort anwenden müssen. Und zugleich geht es ja aber darum, selbst etwas zu entwickeln und eigene innovative Lösungen für regionale, lokale Probleme zu finden. Also mir scheint, dass diese Schnittstelle, also diese Fokussierung der Region eigentlich eine besondere Komplexität generiert, die das gar nicht einfacher macht, sondern eigentlich zusätzlich auflädt. Und zwar sowohl von dem, nennen wir es jetzt mal Regelwissen einerseits, also man muss dann wissen, was im lokalen Raum passiert und was es da für Gesetze und Institutionen gibt, aber man kann das auf der nationalen, europäischen oder gegebenenfalls auch globalen Ebene nicht beiseite drücken, weil da zum Beispiel EU-Recht anzuwenden ist, sondern auch, weil man eigentlich eine intime Kenntnis braucht von den Voraussetzungen, Akteuren und informellen Settings, Institutionssettings oder Netzwerke in der Region. Also wenn man etwas Innovatives zusammenbringen und vielleicht auch weiter transportieren will, also bis hin zur Diffusion, wenn man das weiter verbreiten will, das Lokale, was lokal generiert wurde, ist das eigentlich eine zusätzliche Handlungsanforderung. Also das scheint mir auch für diesen Masterstudiengang zu bedeuten, dass es tatsächlich eigentlich die Anforderungen nicht herunterschraubt nochmal, sondern eher hinauf und dass das komplexe Qualifikation erfordert und Erfahrung, also nicht nur formale Qualifikation, sondern jemand, der als Transformationspilot in der Region wirken will, und zwar in einer bestimmten Region, braucht eigentlich einen Erfahrungshaushalt, den er gar nicht an der Hochschule, also deswegen die Idee mit dieser Projektvermittlung, also dass man das knüpft, natürlich eine gute, das reicht, also für ein einzelnes Projekt ja, aber für ein längerfristiges Engagement in innovativen oder transformativen Prozessen würde ich immer ein Fragezeichen. So, jetzt ist die Zeit auch rum und das Angenehme ist, dass ich eigentlich viele von den Kompetenzen, die jetzt jedenfalls implizit, sogenannten Kompetenzen jetzt implizit schon genannt habe. Also ich will zwei, die ich jetzt nochmal nenne. Das eine ist, und das nimmt auch Bezug auf das, was Herr Röderschild vorhin schon vorgetragen hat. Das eine ist die soziale oder sozialkommunikative Funktion oder Dimension. Also gerade wenn man aus diesem Paradigma der sozialen Innovation kommt oder gesellschaftliche, ist es vollkommen klar, dass es sich nicht um technische, um sozusagen blinde steuerungstechnische Probleme handelt, ja, oder technische Steuerungsprobleme, sondern um Probleme sozialer Kommunikation. Und das würde ich tatsächlich versuchen auch zu zentrieren in diesem Masterstudiengang. Und das Zweite ist, was jetzt noch nicht angesprochen wurde, oder wenn dann implizit, also das Thema ist so ein bisschen Mediation, Konflikt, Widerstand ist auch schon genannt worden. Wir haben es bei solchen Innovations- und Transformationsprozessen mit Machtprozessen zu tun. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Dimension mit thematisiert. Also die kann man aus einer Herrschaftsperspektive thematisieren, die kann man aber auch aus einer breiteren Perspektive, ob man sich da jetzt auf Hiddens oder wen auch immer stützt, also aus einer Perspektive, oder gerne auch Hannah Arendt, wo die Frage ist, wie man Macht, also kollektive Machtressourcen organisiert, damit man etwas realisieren, eben Innovation realisieren kann. Also das habe ich bis jetzt noch so ein bisschen vermisst, glaube aber, dass das ganz wichtig ist, diese Machtdimension mit zu integrieren. Soweit. Danke.